Ich habe aber tatsächlich, Max, eine kleine Überraschung vorbereitet.
Eine Überraschung?
Eine Überraschung. Ich habe was vorbereitet.
Was kommt denn jetzt?
So, okay. Ach, du bist soweit?
Ja.
Already. Hallo Freunde. Hallo Otto.
Und sie kennen mich alle.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Wenn deine Spezies ausstirbt, dann klatsch zweimal.
Ja, und da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, die Nachtsheims.
Die Nachtsheims.
Und Max, die Nachtsheims.
Jawohl, von Papa und Sohn.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
Genau.
Auf Fio bei Kabel 1.
Richtig, sehr, sehr, langsam haben wir es drauf. Hat ein bisschen gedauert, ungefähr mehrere Monate, aber so langsam sind wir voll drin.
Der Podcast, wo wir uns den besten Film aller Zeiten widmen bei Kabel 1 und heute geht's um Ice Age 2. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch.
Kaffee gehabt.
Ja.
Und Zucker von dir, Kaffee und Zucker. Sehr gut.
Genau. Ich hab dich.
Man muss dazu sagen, mein Vater hat mir gerade verschiedene Sachen auf den Tisch gelegt, weil ich gesagt habe, hast du was Süßes, brauch dringend was Süßes. Und dann einfach einen Riegel Konfitüre hingelegt, sondern so ein Ding, was man eigentlich zum Backen nimmt, so ein fetten Schokoladenriegel.
Aber es ist süß.
Das ist
total süß.
Aber nie versucht, da reinzubeißen. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, oder?
Na gut. Ich fand es ganz lecker.
Ganz lecker. Für mich ist das ein Riegel.
Ja, für mich ist das alles.
Das ist eine Zwischenmahlzeit.
Ja, genau.
Naja.
Gut.
Ice Age 2 heute.
Jawohl.
Letzte Woche haben wir Ice Age 1 besprochen.
Ja.
Und heute geht's weiter mit jetzt Tautz.
Tautz, wir müssen den Film ja zusammenfassen, auch wenn wir jetzt leider versuchen, gerade drumherum zu quatschen.
Ja.
Und weil wir wieder ein Unentschieden beim Quiz hatten, hat uns die Redaktion wieder den Auftrag gegeben, diesen Film in 13 Wörtern zusammenzufassen. Mhm. Vor allem mit dem immer wieder pingeligen Hinweis, dass er das letzte Mal, dass es leider 14 war beim letzten Mal.
Das ist so deutsch.
Also ich mache eine Strichliste, Max, damit die Redaktion auch, damit hier keine Abmahnungen kommen.
Nein, das wäre ganz gut.
Gut, also, ich fange jetzt mal an.
Fang mal an.
In
dem
zweiten
Teil
geht es. Oh, das waren zwei Wörter. Wir fangen nochmal an. In
dem
zweiten
Teil
geht
es
um
viele.
Warte mal, ich muss mal ganz kurz. In dem zweiten Teil geht es um viele. Jetzt haben wir schon 8. Viele Tiere,
die
vor
was
weg
laufen.
Fertig. Vielleicht sind wir sogar unter 13.
Du hast ja einfach irgendwann keine Striche mehr geschrieben.
Das war mir zu kompliziert.
Ja, irgendwann gesagt,
in dem zweiten Teil geht es um Tiere, die vor
was weglaufen.
Jetzt zähle ich mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Stark. Aber das Weglaufen nicht eigentlich ein Wort. Ich bin bei sowas immer ganz schlecht. Ich bin ganz schlecht darin zu
gehen. Ja, das wird die Redaktion uns sowieso um die Ohren hauen. Das werden wahrscheinlich dann wieder irgendwie, wenn es Gagenabzug geben.
Gagenabzug.
Ja, oder Hausarrest.
Genau, Quarantäne wieder.
Zwangsquarantäne. So eine Kabel-1-Quarantäne. Mhm. Einfach so zur Strafe. Genau. Aber jetzt pass auf, ich würde gerne mal mit Folgendem einsteigen. Wir reden heute über den zweiten Teil, letzte Woche haben wir über den ersten Teil geredet.
Ja.
Und dann hatten wir einen kleinen, ich will nicht sagen Disput, aber wir haben eine leichte unterschiedliche Wahrnehmung, was 1 und 2 angeht.
Ja. Dass
du den ersten Teil irgendwie ein bisschen stärker fandest. Mhm.
Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich den zweiten wahnsinnig stark damals fand und auch stärker als den ersten. Als ich jetzt den zweiten gesehen habe, muss ich sagen, dass mir der erste vom Charme ein bisschen mehr zugesagt hat. Weil ich finde, dass der zweite sich manchmal an ein, zwei Stellen verliert. Der wirkt mir manchmal ein bisschen lose. Ich mag den aber trotzdem gern. Also das ist nicht das Problem.
Ja, ich habe das, also bei mir ist es wirklich so, dass ich den zweiten Teil, ich fand den ersten charmant, mag auch diese Reihe. Aber der zweite ist für mich eine Offenbarung, was Weiterentwicklung angeht. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ich war völlig verblüfft, als du mir das gesagt hast. Es gibt eine ganze Menge, wenn du Kritiken suchst, gibt es ganz viele, die den zweiten Teil gefeiert haben. Der war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Also erfolgreich. Der erste hatte ungefähr 380 Millionen weltweit Dollar eingespielt. Der hat 660 Millionen Dollar eingespielt, Teil 2.
Das verdoppelt,
fast. Und da gab es schon auch eine Menge positiver Resonanzen drauf. Ich persönlich war von dem zweiten Teil, für mich war das so ein bisschen so, also sagen wir mal, wie wenn ein Architekt irgendwie, der kriegt am Anfang einen Auftrag und sagt, pass mal auf, da vorne, da ist Platz für ein kleines Haus, so zweistöckig, ich habe das und das Budget, kriegst du, mach das mal schön. Und wenn er das dann gut gemacht hat, dann kommt derselbe Bauherr und sagt, pass auf, und jetzt
hast du mehr Budget.
Jetzt hast du mehr Budget, jetzt bau mal richtig ein achtstöckiges Dings mit allem, was dir dazu einfällt. So habe ich den zweiten Teil empfunden.
Ja.
Ich mochte den zweiten Teil brachial. Wirklich, ich finde das einer der besten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Ich habe wirklich alle gesehen. Irre. Ich finde die Gagdichte unfassbar hoch. Sie haben ja auch das komplette Team ausgetauscht. Das ist schon interessant. Der Co-Regisseur ist Regisseur geworden. Und es gibt drei neue Drehbuchautoren, die den Teil 2 geschrieben haben. Also die vom ersten sind alle weg. Dann hat statt David Newman, der die Musik im ersten gemacht hat, es John Powell gemacht im zweiten. Also wobei das beides renommierte Filmkomponisten sind. Aber ich finde die Musik im zweiten Teil tatsächlich noch stärker, noch eindrucksvoller. Also ich finde unter ganz, ganz vielen Gesichtspunkten diesen zweiten Teil wirklich extremst besser.
Ja, ich meine, der ist schon extrem krass inszeniert natürlich, ne? Der hat dann noch eine Musiknummer drin mit den Geiern und so. Also man merkt schon, dass man da noch ordentlich mehr sich ausgetobt hat. Das merkt man natürlich auch an der Charaktervielfalt. Das merkt man auch an den ganzen Nebencharakteren, auch die kleinen Sachen so, ja, wie dieser, wie heißt der schmierige Toni da was, der da die ganze Zeit den Leuten was andrehen will. Und so,
der, sagt, flotte, hey, der flotte Toni.
Der flotte Toni.
Ja, genau. Überhaupt diese neuen, also ich meine, neue Charaktere tun ja immer gut oder tun meistens gut. Meistens, ja genau, entschuldige, nicht immer.
Nein, falsche, viele Leute, ja, genau. die verschiedene Beispiele
nennen können. Genau, okay, sorry. Also der flotte Toni ist halt auf jeden Fall super, der so immer den Möchtegern Nostradamus gibt, irgendwie mit irgendwelchen
Aber eigentlich nur um Sachen zu verkaufen.
Nur im Satz, voll. Das ist echt lustig. Und dann die Meeresreptilien, die aus dem Eis wieder raus auftauen, die da anscheinend Jahrtausende irgendwie eingefroren waren und die so eben aus einer prähistorischen Zeit stammen irgendwie und dann aber Tiere Stress machen, finde ich also als Bösewichte ziemlich gelungen.
Also der Einstieg, wenn der auf diesen, wenn Manni an diesem Eissteg steht und gerade das erste Teil runtergebrochen ist und sie dann halt so diese Arche laufen wollen, wenn dieser Klotz sich so ganz langsam dreht und er dann diese Augen in den hinter dem Eis sieht und so, und wenn man dann auch den einen sagt, der dann so, der noch so schwimmen geht und der dann ja eigentlich gefressen wird von denen.
Genau.
Und der Panzer dann einfach so ausgespuckt wird, das ist ja schon böse. Das ist ja schon ein böser Einstieg, der schon klar macht, die sind schon ernst, die Jungs.
Und das ist auch der Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2, dass der Humor teilweise an bestimmten Stellen schwärzer ist. Es gibt ein paar Stellen, wo der Humor rauer ist als im ersten Teil. Also das, wo das Dodo über diese Feuersäulen da oder erwischt wird und fliegt in die Luft und kommt als gebratenes Hähnchen wieder runter. Ich meine, das ist halt total mein Humor.
Da,
kann ich,
auch,
da kann ich mich leider mal total wegschmeißen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Kids so kleinere
empfinden. Aber ich finde, drumherum ist der trotzdem schon sehr kinderfreundlicher. Also ich empfinde den schon mehr als einen Kinderfilm. Es gibt ja sehr, sehr viele Animationsstile, die so ganz krass, zum Beispiel Shrek ist für mich so ein Film, der sich so sehr die Waage hält. Oder auch Ich einfach unverbesserlich oder auch Toy Story. Das sind ja Filme, die halten ja ganz krass so diese Waage. Ich finde, Ice Age ist schon noch mehr, tendiert schon mehr Richtung Kinder als Erwachsene, hat aber zwischendrin diese düsteren Momente oder diese bösen Momente, die schon auch bedrohlich wirken oder auch die auch sehr
Finale.
Schwarz sind.
Das Finale ist auch total krass. Das krass. Also wenn die dann oben dann auf dieser Felsplatte stehen und da ums Überleben kämpfen und sowas. Ich meine, wenn du da, ich meine, klar, wir wissen jetzt, als es ein Animationsfilm und sowas, ist ja so nur Film und so, aber ich denke mir, so als Zehnjähriger, wenn du da drin sitzt und in der Geschichte so aufgehst, dann ist das schon Wahnsinn. Also das ist schon teilweise echt spannend. Also ich finde, dass die manchmal ganz gut den Break immer geschafft haben, zwischen, dass es mal wirklich für einen Moment unheimlich spannend wird oder sehr emotional, um dann wieder wahnsinnig albern zu sein, was natürlich auch mal mit den Figuren zu tun hat.
Natürlich, die sind natürlich immer genau dann, also ich glaube, das ist eher so ein Ding, was gerade Animationsfilme geprägt haben. Das ist natürlich was man schon immer kennt, aber gerade Animationsfilme nutzen das sehr, 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 sehr viel, ernste Momente dann mit so einem sehr quatschigen Moment wieder aufzuheben und dann natürlich nach dem imposanten Finale dann eigentlich das Finale einzuleiten, in dem Scrat halt einfach auf einmal sozusagen
die Welt rettet.
Beziehungsweise dann einfach irgendwie durch seine Blödheit quasi da so einen Move macht und dann das jetzt auch Teil ist des Films sozusagen, dass er nicht nur noch Side-Figur ist, die mal auftaucht, sondern jetzt auch einen Sinn erfüllt.
Ja, das ist natürlich, der hat an Popularität durch den ersten Teil gewonnen, das merkst du richtig, der ist gefeiert, der ist gefeiert worden und dann haben die gesagt, pass mal auf, der braucht mehr Stoff, gib dem mal mehr Raum und das haben sie wirklich genial gelöst. Also sie haben wirklich, also die Szene, wenn der unter Eis ist und wenn dann die Reptilien auftauchen oder wenn er dann draußen ist und dann diese Piranhas versuchen ihn.
Und er einfach gar keinen Bock hat. Und
wo immer diese Piranhas auch herkommen, die werden einfach behauptet, weil Piranhas sind ja, leben ja, also ich sag mal, ursprünglich im Amazonas, das sind ja so eigentlich schon irgendwie Piranhas, wie sie dargestellt sind. Ich weiß nicht, ob es sowas Ähnliches auch mal früher im Eis gab, aber auf jeden Fall.
Bestimmt.
Sprach der Biologe. Chefbiologe Max Nachtsheim. Ja, Herr Nachtsheim, meinen Sie, dass es früher im Eis schon Piranhas gab?
In Zeiten, wo jeder Stammtisch auch voll mit Virologen ist, da kann ich auch immer mal Biologe sein, sage ich mal.
So ist genau. Aber ich finde die Antwort gut, dass man sagt, man fragt so einen Wissenschaftler, meinen Sie, das war so? Und er sagt, bestimmt.
Das stimmt.
Das ist schon geil.
Das stimmt.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Genau. Das.
Also Scrat hat, wie gesagt, einen riesen Fokus in dem Film. Ja. Man freut sich auch bei jeder Szene, wenn der wieder auftaucht. Und dass er dann gegen Ende zum Schluss mit dieser, immer auf dem, mit dem Kampf um diese Eichel irgendwie immer in größere Schwierigkeiten kommt, aber am Ende dann tatsächlich die Welt vom Ertrinken rettet.
Ja.
Das ist schon, also ohne jetzt zu viel zu verraten, wir müssen nicht jede Szene hier auseinanderdröseln. Vielleicht sagt jemand, oh Mensch, jetzt habe ich Lust bekommen, mir den anzugucken. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen, dass man da nicht jede Szene jetzt einzeln zu sehr detailliert beschildert. Weil
ihr den vielleicht gerade nicht im Fernsehen gesehen habt, wie wir.
Ja, genau. Ja. Also ich bleib mal bei den der Wissenschaftler driftet gerade noch kurz weg. Er hat ausgeholt.
Ganz kurz wieder Biologie gedacht.
Er wollte gerade anfangen und dann, nee, doch nicht.
Bio, oder?
Ja, nee. Bleiben wir mal ein bisschen bei den Protagonisten. Also Scrat, wie gesagt, kriegt eine, also vor allem auch dieses Finale mit dem goldenen Tor, also wo er dann quasi eigentlich dann durch die Himmelspforte ins ewige
zu der Rieseneichel kommt.
Zu der Rieseneichel kommt und dann holt ihn eben Sid nochmal zurück ins Leben, zurück, genau. Zur Leben, was er dann auch mit Prügel bestraft. Das ist schon ein wahnsinnig schlauer
Ja, das ist super. Gedanke. Die Szene ist großartig. Die Szene, dass er dann aus dem Himmelreich, Mann, ich hab dich gerettet, ist das super!
Ja.
Und dann so, er einfach nur sich mega aufregt, ist sehr, sehr schön.
Ja, absolut.
Natürlich haben wir wieder die drei Hauptfiguren, Diego, Sid und Manny aus dem ersten Teil.
Genau.
Die quasi jetzt das Trio Infernale sind, die sind einfach jetzt Freunde. Die sind
gesetzt.
Ja, die sind einfach gesetzt. Das ist jetzt das feste Team für Ice Age.
Und es ist auch ein geniales Team, muss man echt mal sagen. Ein Mammut, ein geläuteter, total netter Säbelzahntiger und dieses unfassbare Faultier, das ist schon ein guter Cast.
Und alle haben ja auch immer so ein bisschen noch eine Ebene drin. Also zum Beispiel, dass Sid von seiner Familie verlassen wurde, dass Diego auch jetzt inzwischen so ein, oder auch in seinem Stamm natürlich jetzt ausgeschlossen ist, dass er Angst vor Wasser hat. Manny, der irgendwie einen Schicksalsschlag hatte mit seiner Familie, die nicht mehr da sind, dass er so das, als das letzte Mammut gilt. Das hat ja Tiefe, die man in so einem Kinderfilm oft gar nicht erwartet. Die haben ja, sind ja alles tragische Figuren.
Ja.
Das finde ich interessant, weil das nicht immer so ist.
Das stimmt. Sie werden jetzt natürlich quasi bereichert, indem eine kleine Family dazukommt, nämlich Crash und Eddie, die beiden Opossums und Ellie, die ein Mammut ist, aber sie denkt an Opossum, weil sie bei Opossums groß geworden ist.
Genau.
Das ist eine leider auch verneigungswürdige Idee. Also vor allem, weil sie das ja auch so lebt, dass sie sich dann am Ende neben den Opossums, die ja immer ihren Schwanz um so einen Ast wickeln oben und dann eben und
schlafen,
so wie Fledermäuse im Kopf nach unten, hängt sie sich dann auch daneben und das ist halt einfach auch so, das ist echt so schön absurd und so, also ich mochte das total.
Ja, das ist sehr sweet. Und dass sie auch erstmal das nicht wahrhaben will. Und sagt, guck doch mal unsere Schatten und guck doch mal unsere Fußspuren und sowas. Und sie dann sagt, ja, aber das ist ja alles, könnte ja auch deine sein.
Heißt das nicht Fußspuren oder heißt es Fußspuren?
Fußspuren?
Du hast gerade Fußspuren.
Fußspuren. Ah, sind da Fußspuren. Hallo, Mr. Nassheim. Sind das die da sind? Ich finde auch, wir müssen noch mal ganz kurz auf den Plot eingehen. Noch mal ganz kurz die Story, mehr als ein Satz. Es ist ja auch relativ schnell zusammengefasst. Die sind in diesem riesen, das ist so eine Art riesiges Becken eigentlich, sind von so einer Eiswand umgeben und wiegen sich da halt in Sicherheit.
Also ein Tal, kann man sagen, oder?
Ist ein Tal.
Ja.
Aber es scheint so, als würde dieses Tal bald zusammenbrechen, weil der Klimawandel also tatsächlich ein sehr aktuelles Thema, also jetzt noch aktueller denn je, eintrifft. Und sie müssen dann halt fliehen. Man sagt, da oben ist eine Arche, das ist eigentlich nur eine riesige Baumrinde, in der die Tiere halt sozusagen dann Schutz suchen und würden dann auf dem Wasser treiben. Und bevor dieses Tal geflutet wird, sollen die Tiere halt dorthin.
Und deswegen, genau.
Kampf gegen die Zeit mit dem Wasser und dann auch noch zwei Monster, die sozusagen Tiere essen.
Und allein das finde ich zum Beispiel eben auch schon ein Argument gegen, dass der Film inhaltlich dem anderen nicht folgen kann oder nicht anschließen kann. Das finde ich nicht, weil ich allein diese Thematik total interessant finde für einen Animationsfilm und deswegen ich auch nicht sagen kann, also im ersten Film geht es ja vor allem erstmal ein Menschenkind zurückzubringen und eben auch selbst diese Community zu bilden. Diese drei müssen sich so finden, die bilden dann so quasi ihre eigene kleine Herde, die wir jetzt eben aufgezählt haben und finden dann zueinander. Das ist eine schöne Geschichte, unbestritten, aber das jetzt eine Geschichte, in der es tatsächlich um Klimawandel geht oder um Klimakatastrophe, dass das jetzt inhaltlich schwächer sein soll, leuchtet mir nicht ein.
Nee, ich finde auch das, also da muss man auch den ersten Teil nicht auf den Podest stellen, was die Story angeht. Das ist ja alles was man schon mal irgendwann wo gesehen hat. Solche Filme, da ist ja auch nicht, der Weg ist da ja das Ziel. Die verschiedenen Stationen, die verschiedenen Figuren, wie man das Team miteinander spielt, das ist ja das Ziel des Films und nicht das große Finale. Das ist eigentlich immer nur Mittel zum Zweck, meiner Meinung nach, bei diesen Animationsfilmen. Ja. Also da die leben ganz viel von ihren Zwischenplots.
Ja, und ich finde auch zum Beispiel, die Szenen, sie wirken auf mich noch durchdachter, sie sind noch mehr überprüft worden auf Gagdichte. Also es gibt eine höhere Gagdichte in dem Film, das kannst du mir erzählen, was du willst, das ist, bin ich ganz sicher. Mhm. Sie haben natürlich sich auch mehr ausgetobt, indem sie jetzt noch neue Szenarien geschaffen haben, große Szenarien. Es gibt ja zwei Szenen, die ich beide wirklich gefeiert habe ohne Ende. Das eine ist natürlich, wenn Sid zum Feuerkönig ernannt wird von dem Faultierstamm, von dieser riesigen Horde von kleineren Faultieren, die ihn total feiern. Was er daraus macht, ist halt einfach auch saulustig. Das ist einfach eine ganz großartige Animation. Egal, was er vorgibt, dass dieser Stamm das nachmacht. Und die ihn dann aber trotzdem, und das ist halt eben auch wieder dieser schwarze Humor, die feiern ihn, er fühlt sich auch total super, aber dann wollen sie ihn in die Lava schmeißen, so ungefähr, und opfern.
Und als er dann fragt, meint ihr, das macht Sinn, das werden wir dann sehen.
Genau. Und die zweite große Szene, also mit vielen Protagonisten, ist halt diese Geiergeschichte. Wenn diese Geier auftauchen und dann auf einmal irgendwie immer mehr werden und es wird so ein riesiges, es ist wie eine Persiflage auf so große Musical-Szenen, nur halt eben mit ganz fiesem Text. Also die Geier singen halt alle von dem Mahl, von dem, dass sie da jetzt alle fressen werden. Und der kleine Geier noch singt dann so mit so einer piepsigen, rührenden Stimme, ich esse am liebsten Mammutsteak und sowas, leicht blutig und sowas. Das ist schon auch schwarzer Humor. Und wie gesagt, das ist halt mein Ding. Und auch große Inszenierung. Ich kenne mich jetzt nicht beruflich im Animationsbereich aus, aber ich ahne, dass das tatsächlich sehr viel aufwendiger ist, solche Szenen auch darzustellen und zu animieren, als jetzt vielleicht mit weniger Figuren. Mhm. Und dementsprechend ist das tatsächlich das, was man, ich hasse diesen Begriff eigentlich, aber das ist schon echt großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ansonsten kann ich das im Alltag, wenn jemand immer sagt, oh, das war ganz großes Kino, das ist einer von den Begriffen, da kannst du mich relativ schnell aus dem Haus jagen. Mhm. Aber ich finde, da passt er.
Ja, das stimmt. Na, der ist halt einfach größer, ne? Was du halt vorhin eingangs schon gesagt hast, der ist einfach größer aufgezogen und das merkst du halt. Man hat mehr Budget, er sieht auch besser aus natürlich. Ja. Er hat natürlich, also man merkt die 4 Jahre schon sehr.
Wahnsinn.
Gerade in der Zeit hat sich animationsmäßig wirklich Jahr von Jahr was getan. 4 Jahre zwischen Ice Age 1 und 2 ist eine lange Zeit. Ich hatte auch gar nicht in Erinnerung, dass das so, ich dachte, das wären 2 Jahre gewesen, dass das 4 Jahre waren, ist schon doll. Weil ich das Gefühl habe, jeder andere Ice Age kam dann gefühlt eine Woche später schon.
aber war auch so.
War auch so. Finde den wirklich, also, ne, ich mich falsch verstehen, was ich vorhin eingangs gesagt hatte, als wir den vorhin geguckt haben. Ich hatte da natürlich eine ganze Menge Spaß mit. Ich finde, ich habe den aber vielleicht ein bisschen falsch in Erinnerung gehabt, weil ich den halt schon so lange nicht mehr gesehen habe. Und der ist halt schon sehr kinderfreundlich. Also trotz des schwarzen Humors, den.
Deswegen habe ich auch mehr gelacht auf der Couch als du.
Ja, weil du jünger bist als ich. genau. Gibt's eigentlich Familien, wo das ist? Ja, das fand ich auf jeden Fall.
Benjamin Button.
Mein Benjamin Henny. Ich hatte trotzdem sehr viel Spaß mit dir. Wir haben
viel
amüsiert.
Ich habe sehr viel gelacht. Ich mag den Film, ich mag diese absurden Gedanken. Ich finde auch, dass die Dialoge besser sind als im ersten Teil. Sie sind ein Ticken intensiver. Sie sind, also auch gerade auch zwischen den Mammuts und sowas, sind ein paar wirkliche Highlight-Dialoge dabei. Also ich mochte das tatsächlich.
Die Rückblendenszene ist auch krass von ihr, wenn sie diesen Baum das erste Mal sieht. Ja.
Genau.
Schon intensiv.
Ja, intensiv. Der Film, das ist das, was ich glaube, dass wir müssen jetzt nicht ellenlang alles immer aufziehen, aber das ist tatsächlich die Intensität, fand ich in diesem Film für mich im Vergleich zum ersten Teil höher. Das kann ich wirklich sagen. Und es gab halt ein paar Szenen, die ich wirklich, also mega, weißt du, welche Szene ich zum Beispiel super finde bei Scrat, wenn Scrat in dem Geiernest sitzt und dann hat er die Eichel und dann kommt auf einmal die Mutter, die Geier, der große Geier und er guckt sie so an und sagt so, Piep. versucht so nach dem Motto, würde das reichen vielleicht? Und dann fliegt er aus dem Nest. Das sind so Sachen, ich meine, klar, das ist natürlich ein klassischer Animationshumor, aber ich stehe da halt total.
Aber den hat ja auch Ice Age mitgeschrieben. Ja. Also das war ja noch eine Zeit, da war ja Animationsfilme, gab es noch weniger als jetzt und ist auch nicht so viel rausgekommen wie jetzt und deswegen das. Ja.
Und was auch geil ist, um da ganz kurz zu bleiben, dann gibt es eine andere Szene nochmal mit Scrat, wo er auch wieder in dem Nest sitzt und dann fliegt oben der Geier, der große Geier, und hat den kleinen Geier, das Geierkind, so trägt das noch, weil das noch nicht fliegen kann, hat es so dabei und das guckt dann Scrat so an und dann schneidet es so mit dem Finger die Kehle durch und zeigt so, du wirst sterben, Alter. Und das ist so sauschlustig, dass dieser kleine Geier ist der fieseste eigentlich von allen, weißt du, so ungefähr, der goldigste so von der Dings. Der lustigste, aber halt eben zeigt ihm einfach mal mit dem Finger über den Hals fahren und du stirbst, Alter. Und da habe ich echt geschrien. Ja, also ist voll mein Ding. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich bei dem Film, ja, ich bin in so vielen Dingen so abgeholt worden, die ich halt so mag und an dem Film. Also deswegen ist es tatsächlich wirklich einer meiner liebsten Animationsfilme.
Das ist
und,
sehr gut.
Ja, das ist sehr das gut,
freut Papa. Mich sehr.
Das freut mich sehr für dich, Vater. Das ist ein bisschen jetzt wie im Heim. So, genau. Und ich habe aber tatsächlich, Max, eine kleine Überraschung vorbereitet.
Eine Überraschung?
Eine Überraschung. Ich muss allerdings jetzt mal zum Computer gehen. Ich habe was vorbereitet.
So. Was kommt denn jetzt? Deswegen ist doch der Computer an. Ich bin total irritiert, dass der Computer an ist.
So, okay. Ach, du bist soweit?
Ja.
So, und ich glaube, ich habe jetzt eine kleine Überraschung für unseren Podcast. Das erste Mal in dieser Podcast-Reihe bei Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich haben wir einen Gast. Ich habe Max davon nichts erzählt. Ich will ihn damit überraschen. Und ich glaube, das gelingt mir, denn ich habe jetzt tatsächlich hier in der Leitung die deutsche Stimme von Sid, nämlich den wunderbaren, von mir sehr geschätzten Kollegen Otto Walkes. Hallo Otto.
Hallo Henny, danke, dass ich hier sein darf in eurem Podcast. Ich weiß mal nicht, wie das funktioniert, aber du darfst mich alles fragen. Ist mir eine große Ehre.
Ja, und das mache ich auch, Otto. Ich wollte als erstes natürlich mal wissen, wie es dir geht. Und ich will jetzt gar nicht mit dir hier stundenlang über Corona quatschen. Aber natürlich hat ja Corona auch viel Einfluss gerade auf unser Live-Spiel gehabt. Wie ist das bei dir? Hattest du was geplant? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du jetzt eine Tour geplant hattest oder ob du gerade mit anderen Sachen beschäftigt warst. Das wäre ja bei dir jetzt auch keine Überraschung. Erzähl mal, wie ist das bei dir?
Ja, ich hatte auch eine Tour vorbereitet im Frühjahr. Die haben wir verschoben. Jetzt im Herbst noch eine Tour. 40 Tage Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir auch verschoben. Aber ich kann mich besser auf das nächste Jahr konzentrieren. Ich hoffe, dass es dann irgendwie wieder zu wahnsinnigen Live-Auftritten kommt. Ich meine, das hoffen wir alle, oder?
Ja, klar hoffen wir das irgendwie. Und ich glaube auch, dass wir irgendwann alle wieder mal vor Publikum spielen dürfen. Das wird schon wieder kommen. Vielleicht noch mit ein bisschen Geduld, die wir brauchen dafür. Aber ich bin da eigentlich zuversichtlich. Aber jetzt lass uns mal über das eigentliche Thema heute hier reden, nämlich Sid. Also als der Max und ich letzte Woche über Ice Age 1 gesprochen haben, waren wir uns einig, dass es selten eine dermaßen stimmige Synchronisation einer animierten Figur gegeben hat, wie die von Sid, dank deiner Stimme. Das ist wirklich mehr als, das ist schon eine Symbiose, kann man fast sagen. Auch wenn natürlich ein paar Kollegen gibt, die das auch schon ganz toll gemacht haben bei anderen Animationsfilmen, aber das ist schon eine der absoluten Top-Geschichten, finde ich. Und was mich interessieren würde, also ich kann mich mit Basel jetzt überhaupt nicht da dran messen, will ich auch gar nicht, aber wir haben einmal eine holländische Trickfilmserie synchronisiert, 3 Staffeln für die Sendung mit der Maus. Und da mussten wir ein Casting machen. Das heißt, wir sind dann gegen sehr prominente Leute wie zum Beispiel Rufus Beck und so angetreten. Deswegen meine Frage an dich, musstest du ein Casting machen oder wie ist das zustande gekommen?
Also man schickte mir erstmal einen Filmausschnitt aus dieser Produktion Ice Age. Das war ein kleines Studio in New York, das hieß Blue Sky. Und die haben mir dieses Video geschickt mit Money, weil sie wussten, da ist irgendwie ein Deutscher, der hat was mit, ein Komiker, der hat was mit Elefanten zu tun. Und da haben die gedacht, den könnten wir doch als Synchronsprecher vielleicht mal einsetzen. Und da haben sie mir dieses Video gezeigt und ich fand es völlig unpassend für mich. Und dann sah ich aber immer dieses Faultier im Hintergrund rumwieseln und das hat mir besser gefallen. Und da habe ich gesagt, den möchte ich gerne mal sprechen. Und da habe ich so was, ein bisschen stimmlich was angeboten. Und meine Jäger, wo ja hier, eine feuchte Aussprache. Das hat ihm gut gefallen und dass der erste Film ja auch sehr erfolgreich war. Da haben sie uns daraufhin, nach dem großen Erfolg des ersten Films, haben sie uns nach New York eingeflogen, also mein früherer Manager Hans-Otto Mertens und mich. Und dann sind wir allen Synchronsprechern vorgestellt worden, auch Lekusiami, sie waren alle da. Und ich musste vorsprechen in diesem Stil. Und so mussten sie die weiteren Filme alle so übernehmen. Und das hat mich sehr gefreut, da war ich sehr stolz.
Okay, also John Leguizamo oder Leguizamo, mein Gott, jetzt lacht der Max sich wieder kaputt, ich mit meinem Englisch, aber ich pfeife drauf. Du weißt, wen ich meine, den du gerade erwähnt hast, das ist die amerikanische Stimme von gewesen. Okay, dann wissen wir jetzt mal endlich, wie das zustande gekommen ist. Jetzt gibt es mittlerweile 5 Ice Age Filme und alle mit Sid, also alle mit einer Stimme. Und jetzt wollte ich dich eigentlich in dem Zusammenhang fragen, wie denn die emotionale Bindung zwischen der Figuren dir mittlerweile ist. Aber das hat sich erübrigt, weil ich nämlich auf YouTube euer Duett entdeckt habe. Und da gibt es einen Song, der heißt Sein bester Freund. Und das habt ihr aufgenommen. Und das, ich muss dazu sagen, Otto, das ist wirklich, dieses Video ist ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die Videos machen, also so von den Videomachern, von den klassischen Profis, die nämlich meinen, dass ein Video mindestens mal 1 Million Euro kosten muss. Weil euer Video, für die Leute, die es nicht gesehen haben, ist wirklich mehr als simpel. Es ist, du sitzt in einem Sessel sehr entspannt, in so einem rosanfarbenen, bequemen, großen Sessel, hängst da drin, spielst Gitarre und hinter dem Sessel taucht taucht Sid auf oder ist Sid aufgetaucht und performt mit dir zusammen das Lied immer abwechselnd. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dieses sehr sparsame Video hat heute, jetzt Stand Mai 2021, über 8 Millionen Klicks. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie verneigungswürdig ich das finde, dass man mit so einer sparsamen Kiste so viele Leute erreicht, die das auch alle feiern. Also wenn man die Kommentare drunter liest, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Also erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, mittlerweile war die Figur Sid so bekannt, dass ich sie mir auf die Bühne genommen habe als Handpuppe. Und da habe ich mir einen Song ausgedacht, und zwar diesen Ich bin mein bester Freund. Und das kam mir ganz gut an, auch wie du gerade sagtest, mit so vielen Klicks. Bin ganz stolz. Ich bin mein bester Freund, der es ehrlich mit mir meint. Wenn auch der Himmel weint und auch die Sonne scheint, ich bin mein bester Freund. Oder so ähnlich, glaube ich, ja? Meinst du das?
Ja, genau, das meine ich. Sag mal, wenn man jetzt so viele Filme mit einer Figur synchronisiert hat, oder überhaupt, wenn man einen Film synchronisiert hat, mache ich es mal einfacher, und man geht dann so später nach mehreren Tagen oder Wochen aus dem Synchronstudio, gibt es dann so Sachen, die man wie so ein Riff im Kopf hat, also wie so ein Ohrwurm, irgendwie Sätze, die man nicht mehr los wird oder die man auch später, die man vielleicht sogar träumt, gibt es da irgend sowas?
Wenn du sowas 10 Jahre, 12 Jahre machst, alle 2 Jahre wochenlang in irgendwelchen Studios jetzt so dieses V-Tier sprechen musst, dann drehst du auch manchmal ab, dann wachst du auch schon damit auf. Aber ich erinnere mich noch an den ersten Film, der war jetzt sehr verhalten. Der Kleine will erwachsen. Und im zweiten ging es dann so, wenn deine Spezies ausstirbt, dann klatsch zweimal. Wenn deine Spezies ausstirbt, dann klatsch zweimal. Shit. Ja, als sonst. Aber ich erinnere mich.
Okay, hast du noch ein Beispiel?
Meine Füße schwitzen schon.
Okay, jetzt habe ich leider Blut geleckt. Hast du noch eins?
Ich bin nur ein einsamer Einzelgänger.
Was mich interessiert, wie hast du dieses nasse Lispeln hinbekommen? Also das ist ja nicht nur irgendwie so ein bisschen Lispeln, das ist ja wirklich sehr, sehr feucht an bestimmten Stellen. Nicht durchgängig, das wäre wahrscheinlich auch anstrengend. War das jetzt deine Idee oder war das die Vorgabe des Originals?
Zuerst sollte das Frau eigentlich nur lispeln. Das ist so schön hier. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe dann noch diese kleine feuchte Aussprache, damit ich Zutzeln mit dazugelegt. Ich halte nicht mehr aus. Wie spät haben wir es denn? Vorsichtig, seid vorsichtig. Das passt doch ganz gut.
Zutzeln, okay, alles klar. Dann ist das jetzt auch mal geklärt. Ja, das passt super. Das macht es auch nochmal so speziell, vor allem, weil du es nicht immer machst. Du ab und zu, aber eben nicht durchgehen. Jetzt mal generell zum Thema Synchronisation. Du hast 2018, hast du jetzt das letzte Mal synchronisiert. Das war der Grinch. Das heißt, du hast aber immer wieder im Laufe deiner Karriere auch Wesen oder Figuren deine Stimme geliehen. Wenn du jetzt mal alles nimmst, was du so gemacht hast oder was du immer noch machst, also eben Musik und auf der Bühne stehen und Filme und so weiter, irgendwie, wenn es ein Ranking gäbe, wenn du eine Tabelle deiner Lieblingstätigkeiten anfertigen müsstest, wo stünde dann Synchronisation?
Wenn ich jetzt eine Liste aufstellen sollte, also am liebsten mache ich Filme oder Live-Auftritte. Ne, warte mal, Synchronarbeiten macht auch ganz viel Spaß. Warte mal, also die Live-Auftritte sind ja sehr wichtig für mich, weil ich dann zu den direkten Kontakt zum Publikum habe und auch die direkte Reaktion, wenn du irgendwas ausgedacht hast und es kommt dann ganz gut rüber und die Leute freuen sich. Already, hallo Freunde, hallo Otto. Und sie erkennen mich alle. Ein herrliches Gefühl.
Okay, hast du auch mal das Angebot bekommen, mit der Stimme von Sid oder mit Sid quasi als Figur Radiowerbung zu machen?
Aber immer nur in eigener Sache, wenn es um die Promotion ging für den Film.
Okay, dann die letzte Frage jetzt zum Thema Synchronisation. Gibt es irgendjemanden oder irgendwas, dem du gerne nochmal deine Stimme leihen möchtest?
Ja, ich arbeite gerade an einem Zeichentrickfilm und da spielt der gezeichnete Otto mit und auch ein Ottifant. Und ich werde die beiden synchronisieren in unterschiedlichen Stimmlagen. Das ist eine große Herausforderung. Vielleicht gelingt es mir. Ich freue mich schon.
Otto, ich kann das nur noch mal wiederholen. Vielen, vielen Dank. Du hast unseren Podcast echt geschmückt und bereichert. Ich freue mich total, dass du das gemacht hast. Ich danke dir viel, vielmals. Ich weiß, dass ich damit eine Menge Leute überraschen werde und du hast mir dabei geholfen. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute und Gutes gelingen für das, was noch bei dir kommt. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder auch live sehen können. Bis dann.
Ja, danke dir auch, du, für das freundliche Gespräch. Bin ich gar nicht gewohnt, so direkt angesprochen zu werden. Aber warum nicht? Es gehört ja zu meinem Beruf, oder? Already? Bist du ruhig?
So, ja.
Otto Waalkes, ja. Das ist einfach eine Legende.
Ich,
ne?
Muss dazu sagen, ich sage jetzt den obligatorischen Satz, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Das habe ich mir schon gedacht, ja. Er war nicht hier.
Nein, er war nicht hier. Das habe ich gestern schon mit ihm aufgenommen.
Ach, schön.
Ja, gestern Abend. Und das war sehr lustig. Und ja, es war, ich habe mich total gefreut. Ich habe irgendwie, und wer hat mir die Nummer seines Regisseurs gegeben?
Rick Kavanian. Das kann ich nicht glauben. Das ist ja das wirklich ist, einfach. Ist wenn also, am Staffelfinale also, nicht Rick Kavanian mit sitzt, in dieser Aufzeichnung
ja, ist, stimmt was dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Das müssen wir echt machen. Wir müssen Rick für die letzte Folge wirklich dann unbedingt dabei haben. Also vielleicht kann Kabel 1 sogar Film, irgendwie.
Da muss jetzt mal was eingeschoben werden mit Rick, Leute. Das schaffen wir bestimmt. Ja,
das schaffen wir, oder?
Dass das klappt.
Ja, hab ich dich überrascht, oder?
Wahnsinnig. Also ich habe eben gedacht, ich habe mit viel gerechnet, aber dann das war wirklich so, wow.
Das freut mich.
Freut mich sehr, sehr, sehr doll, weil ich den natürlich auch schon immer cool fand und gerade als Kind immer angehimmelt habe und geil.
Ja, ich fand es auch total nett, dass er es gemacht hat. Ja.
Sehr, einfach der aufgedrehteste, ja, Leute, die bist du ruhig.
Ja.
Ach Gott, ja. Das ist schön. Das hat mich ein bisschen überraschend aus der Bahn geworfen, muss
ich sagen. Das macht nichts, aber ich denke mal, sowas werden wir nicht so oft haben in dem Podcast. Und ich meine, das ist tatsächlich auch
ist halt auch einfach einer der Faktoren, der den Film wahnsinnig aufregt.
Ja, ich meine, sagen wir mal, in der deutschen Variante ist es die wichtigste Figur.
Absolut.
Und die wichtigste Stimme. Er macht das auch genial. Ist mir jetzt auch beim zweiten Teil wieder aufgefallen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt was Nettes sage, weil er das gemacht hat. Das ist wirklich, wie er das macht, ist genial. Auch die bedrohten Situationen, auch wenn er den spricht, wenn er mal in der Dings ist, ist halt immer einfach auf den Punkt. Also das ist eine, diesen Begriff Symbiose zwischen seiner Stimme und ihm und der Interpretation und dieser Figur, das ist schon nicht an Haaren herbeigezogen.
Das ist immer so ein Ding, dass wenn Leute sagen, ja, deutsche Synchro nervt und so, denke ich mir so, ey, wir haben so viel Qualität, also deutsche Synchro ist ja eh so qualitativ hochwertig und so, der schafft ganz unique Figur. So, das habe ich auch schon bei Mushu gesagt, bei Mulan, wo er das ja auch gemacht hat. Das ist einfach, ich habe den ja letztes Jahr, bevor die Realverfilmung kam, habe ich den mal wieder geguckt, den Cartoon-Film und der ist eine 10 von 10 im Deutschen. Also der ist generell eine 10 von 10, weil es ein unfassbar guter Film ist, das Original. Und er macht das mit so einer Leidenschaft und so einer Hingabe und macht diese Figur bis heute noch so cool und so witzig auch. Und da denke ich mir immer so, boah, also das musst du auch können, so ein zeitlose und eigensinnige Synchro. Und du kannst trotzdem sagen, dass die zwei Figuren sich gar nicht ähneln, obwohl das beides der gleiche Sprecher ist. Mhm. Und das finde ich schon ein Kunststück. Das kann er einfach. Also einfach absoluter Profi, merkst du einfach von vorne bis hin. Sehr schön. Vielen lieben Dank.
Ja, und lustigerweise, als wir haben doch noch beim letzten Mal überlegt, wer hätte denn überhaupt noch Sid sprechen können? Und da habe ich doch gesagt, einer, der mir eingefallen wäre, vielleicht wäre Mirko Nonchef gewesen, so von der Attitüde. Und dann habe ich zufälligerweise durch Zufall entdeckt, dass Mirko und Otto mal ein sehr lustiges Duett live gemacht haben. Da war eine große Live-Show von Otto und dann hatte Mirko Nonchef als Überraschungsgast da hoch. Und dann kamen sie irgendwie mit so ganz schlechten, sie hatten so normale, so Teppiche, weißt du, so perser Imitate durchgeschnitten, hatten die dann wie so Ponchos übergeworfen und so schlechte Hüte und haben dann irgendwie eine Nummer so mit spanischem Akzent performt. Die haben gut miteinander, das hat gut zueinander gepasst. Also auf jeden Fall, ich kann das nur mal sagen, falls du das mal hörst, also nochmal vielen, vielen Dank von uns beiden. Das ist eine Riesenfreude gewesen.
Wirklich.
So, jetzt kann man natürlich, sagen wir mal, danach kann man ja gar nicht mehr zu dem Film jetzt so wahnsinnig viel sagen.
Wir sind jetzt aber auch durch.
Ja, genau, wir sind jetzt auch durch. Das war der zweit erfolgreichste Animationsfilm 3D-mäßig in Deutschland gewesen, nach Findet Nemo. 2006 selbst mit über 8 Millionen Zuschauern auch überhaupt der erfolgreichste Film des Jahres. Aber Findet Nemo war halt die Nummer 1 bis heute. Und da spielt ein Kollege von Rick Kavanian, spricht damit, nämlich Christian Dramitz. Spricht er den...
Spricht er nochmal?
Den Vater.
Er spricht den Vater von Nemo.
Okay, und, genau. und Anke Engelke?
Nemo ist ja das Kind. Und Anke Engelke spricht Dory.
Dory.
Genau.
Okay.
Immer nur schwimmen.
Christian spricht den Vater. Nemo ist auch wirklich
ein... natürlich nie zu vergessen, dass Jean Pütz den Rochen synchronisiert hat. Den Lehrer. Und eine meiner Lieblingsstellen ist, ich weiß gar nicht, wer das sagt, aber auf jeden Fall so, wenn er sagt so... halt die Schnauze, Pferdefresse. So. Und dann so, für einen Clownfisch ist der aber nicht besonders lustig. Genau. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsszenen.
Das ist sehr lustig.
Ich finde, Nemo ist ein unfassbar guter Film auch, das muss man mal sagen. Viele gute Synchronsprecher.
Und eine tolle Geschichte. Also wir wollen, wie gesagt, ich finde jetzt nach Ice Age 2 ist blöd, den zu ausführlich zu besprechen, aber kann wirklich sagen, ich mochte den auch sehr. Also das
ist und das ist halt auch immer eine gute Kombi, ne? Also so, das, ich finde, da macht auch dann die deutsche Synchro so viel her, weil du natürlich dann, es ist super lustig, dass dann ein Seepferdchen bayerisch spricht oder dass ein Seestern irgendwie auf einmal ein Schwabe ist oder sowas. Das ist halt immer lustig.
Das ist ja auch ein schmaler Grat. Das klappt ja auch nicht immer, dass das lustig ist. Also gerade Dialekt finde ich gerade dann auch auf amerikanische Produktionen. Ich hatte jetzt durch Zufall, kennst du den mit Kevin James, der Zoowärter?
Nee, kenne ich nicht. Also ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe den nicht gesehen.
Und da ist er so ein Zoowärter und er kann mit den Tieren halt quatschen und die Tiere haben teilweise auch dann Dialekt. Gibt einen Affe, der klingt wie Mario Barth. Ich weiß gar nicht, ob das Mario Barth synchronisiert hat, habe ich gar nicht nachgeguckt. Also wirklich so
voll, Berliner.
Ja, pass mal auf, Alter, ich muss dir mal sagen, das geht ja so nicht, ja. Und das ist, der Film kriegt ganz gut auch den schmalen Spagat hin. Aber es gibt auch manchmal auch so Sachen, wo man sagt, oh, oder auch gerade, wenn dann so deutsche Witze in den Mund gelegt werden, wenn dann meinetwegen ein Amerikaner in einem amerikanischen Film sagt, ja, aber das ist ja hier fast wie in der Lindenstraße. Das ist zum Beispiel was ich überhaupt nicht kann.
Ja, das ist früher oft passiert, heute macht man das, glaube ich, nicht mehr. Heute hält man das, aber das gab es teilweise sogar bei Videospielen. Das Secret of Mana ist so ein ganz klassisches Rollenspiel. Echt? Auf dem Super Nintendo. Und da sagt er dann auch noch, ich muss doch noch die Folge Lindenstraße gucken. Und dann ist in so einem japanischen Rollenspiel auf einmal das Wort Lindenstraße unten drin und da kommst du überhaupt nicht mehr klar. Da sitzt du als Zehnjähriger da, das verkraftest du mit 10 schon nicht, wo du darüber noch gar nicht nachdenkst. Das macht doch gar keinen Sinn, warum reden die von der Lindenstraße? Wir sind doch hier in so einer Fantasy-Welt, hör auf davon zu reden. Was macht ihr? Das haben dann damals hier so deutsche Übersetzungsstudios, okay. Das haben sich dann da so Späße
reingebaut. Ja, fand das mal dufte.
Ich finde das nicht so toll. Es gibt auch manchmal in Serien oder sowas dann, dass man, ich weiß noch, dass ich irgendwas geguckt hatte, einer gesagt, hör auf zu singen wie Peter Maffay. Oder der ist ja fast so bekannt wie Herbert Grönemeyer, gab es mal, glaube ich, bei Two and a Half Men oder sowas, wo ich mir dachte, so, macht gar keinen Sinn, hör auf damit.
Nee, das Komische ist, ich glaube, dass wir Deutschen das auch gar nicht wollen. Man biedert sich so an bei uns oder, sag mal, das Synchronstudio oder die das dann übersetzen und ich glaube, das will keiner. Nee. Ich kenne überhaupt niemanden, der das gut findet.
Ich finde, das macht es auch irgendwie nicht so zeitlos. Das gibt der Ganze so eine Haltbarkeit. Das ist genauso wie dieses Ganze, wenn man mal von, jetzt haben wir über viele gute Synchronsprecher geredet und natürlich so jemand wie Otto Legende und so und natürlich auch sowas wie Christian Tram und sowas, die das einfach auch wahnsinnig gut machen.
Ja. Und dann auch überhaupt, die Bulli-Bande macht das leider alle gut. Bulli macht das gut, Rick macht das gut. Die drei sind schon leider scheiß gut.
So, die waren immer,
die haben auch halt die ganzen fetten Jobs bekommen, die.
Ja, ja, klar.
Drecksäue.
Gar nicht missgünstig auf der anderen Seite. Null. Ja, aber ich finde zum Beispiel, was in den letzten Jahren ein Fehler war, den man oft gemacht hat, dass man gesagt hat, okay, YouTuber XY zum Beispiel ist so erfolgreich und um die Kids von YouTube ins Kino zu holen, lassen wir denen was synchronisieren. Und dabei sind leider Sachen rausgekommen, die nicht besonders gut waren. Zum Beispiel Gronkh als der Joker im Lego Batman Movie. Das ist leider nach hinten losgegangen. Gronkh, sympathischer Typ, ist auch kein schlechter Synchronsprecher, macht es gut, aber da war es wirklich so, der Name passt, aber die Figur und die Stimme passen überhaupt nicht. Mhm. So, und das hat man manchmal. Manchmal hast du dann Leute, die können das nicht mal. Gronkh kann das ja wenigstens noch, aber es gab, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, ganz oft, wo du gehört hast, so, ja, der kann das nicht. Oder mein Lieblingsabsurder Moment ist Mika Häkkinen in Cars, wenn dann ein Auto vorfährt und sagt, hallo, ich bin Mika Häkkinen. So, wo man sagt, warum habt ihr das gemacht? Warum musste jetzt Mika Häkkinen kommen? Der hat auch, glaube ich, damals noch Michael Schumacher, der damals noch gesund und munter war, der hat damals auch, glaube ich, ein Auto synchronisiert.
Ich glaube auch, ja.
So für, glaube ich, 2, 3 Sätze oder
ja,
so.
Ja, genau, dann kam stimmt.
Ich bin Mika Häkkinen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber so manchmal macht man auch so kleine Fehltritte in solchen Sachen, weil man dann unbedingt einen Namen einbaut.
Ich finde, das geht in dem Kontext mit den Autos, geht das gerade
noch.
Das ist,
da
noch,
ist,
das
es
ist
noch,
nicht ganz so und nicht ganz
Mika
so
Mika Häkkinen im Moment ist mir auch irgendwie positiv in Erinnerung geblieben. Aber andere Sachen,
sagen.
So gerade so YouTuber oder sowas, da hat man die letzten Jahre auch manchmal daneben gegriffen. Finde ich ein bisschen schade. Das nimmt Filmen die Zeitlosigkeit. Das macht man dann im englischen Original meistens nicht so. Naja.
Gut. Also wir könnten jetzt noch lange über die ganzen Animationsfilme quatschen, aber wer weiß, welcher uns noch über den Weg läuft.
Ich hoffe, es laufen uns noch ein paar über den Weg.
Ja, genau. Das würde mich auch freuen. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so verbraten.
Aber was ist so einer deiner allerliebsten Animationsfilme?
Ratatouille ist einer meiner Lieblings. Und der Film, der mich am meisten, mein erster großer Animationsfilm war auch gleichzeitig der Film, der erfolgreichste Film in deutschen Kinos ever, aller Zeiten, ist das Dschungelbuch. Mit 27 Millionen Zuschauern. Also muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war noch lange vor der Öffnung. Also vor der Wiedervereinigung, das war dann wirklich nur Westdeutschland, 27
nur
Millionen.
Die BRD
und 27 Millionen Zuschauer, wobei ich sagen kann, dass ich wirklich fleißig dazu beigetragen habe, weil nämlich in der Woche, wo der Film dann lief bei uns um die Ecke, gab es das Bambi-Kino, das war so 3 Minuten Fußweg, bin ich 6 Tage lang hintereinander jeden Tag ins Dschungelbuch gegangen. Ich habe mir 6 Tage lang jeden Tag als Junge das Dschungelbuch, da war ich 10. Ich habe diesen Film einmal gesehen, da war ich mit meiner Mutter drin, ich bin raus, ich war wie verzaubert, ich habe an nichts anderes mehr gedacht und am nächsten Tag habe ich gesagt, Mama, wollen wir nochmal rein? Sagt sie, ich guck mir den doch nicht nochmal an. Ich sage, Mutti, bin er. Sagt, nein, hier sind 5 Mark oder was weiß ich, dann geh alleine.
Geh ins Kino.
Und dann geh ins Kino und dann bin ich wirklich jeden Tag, es gab dann immer eine 18 Uhr Vorstellung, auch unter der Woche, war ich 6 Tage lang jeden Tag in diesem Film und ich bin jedes Mal, wenn ich den heute noch so sehe, auch wenn der jetzt so alt ist vom Look mittlerweile, aber wenn am Anfang Dschungel, wenn diese Stimme kommt, ich werde 10 Jahre alt, ich sitze davor und habe wirklich wirklich so eine Gänsehaut. Ich habe das so geliebt, diesen Film. Das war tatsächlich, glaube ich, mein liebster Animationsfilm als Kind. Mhm. Und Ratatouille gehört tatsächlich zu meinen ganz großen Favoriten der Neuzeit, also der späteren Zeit, die ich als Erwachsene gesehen habe. Und du?
Es wird wahrscheinlich irgendwas aus den Pixar-Studios sein. Ich habe sehr, sehr viel da, was ich mag. Fast allen voran ist immer so ein bisschen Monster AG. Findet Nemo, finde ich, auch sehr gut. Mich hat dieses Jahr Soul sehr begeistert. Super, also den finde ich.
Super Film, ja.
Hast du ihn gesehen, ja? Ja,
super.
Unfassbar.
Ja, vor allem wahnsinnig speziell, teilweise durch die Musik. Also ich hab
ganz nischiges Thema.
Die trauen sich wirklich. Das fand ich auch. Überhaupt kein so auf breite Menge angelegtes so Commercial-Thema, sondern wirklich special. Und das fand ich ganz toll.
Also Soul fand ich jüngst auch wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Meine Lieblingsfilme sind aber am Ende die Toy-Story-Filme, das muss ich sagen. Und Toy Story 3 von denen am allermeisten. Ich finde eigentlich, dass die immer besser geworden sind. Und 4 ist gigantisch gut, aber Toy Story 3 war das beste emotionale Animationskinoerlebnis, das ich je hatte.
Unfassbar.
Toy Story 3,
darauf Toy Story 3 ist ein, fest. Bin ich auch dabei, würde ich sagen, in meine Top 3, 4 auf jeden Fall mit drauf nehmen. Ein unfassbar emotionaler Film.
Das Ende, wenn die in dieser Müllverbrennungsanlage sitzen, unfassbar.
Ja, also ich weiß noch, dass in meiner Hauszeitung, der Frankfurter Rundschau, der Typ hatte den gesehen, bevor ich den gesehen habe, hat darüber geschrieben und ich habe das gelesen, sagte, ich habe lange nicht mehr so eine Ode, eine solche hingebungsvolle Kritik gelesen, wie der zu diesem Film geschrieben hat. Das war also das genau diese Szene auch beschrieben. Er sagte, ein emotionales Ding, wie man das, man kann gar nicht glauben,
und
dass
so viel gebrochene Figuren da drin, dieser Lotso, der Bär und so, das ist alles so smart. Und der vierte macht das auch sehr gut, aber der ist dann natürlich mit Gabby und so ein bisschen ähnlich zu der Lotso-Thematik. Deswegen würde ich sagen, der ist müh drunter, aber der dritte ist.
Aber, liebe Leute von Kabel 1, wenn ihr mal meint, dass ihr die Toy Story-Reihe.
Machen wir auch alle vier jede Woche.
Da würden wir auch mal viermal in den sauren Apfel beißen.
Ja. Oh, bitte macht das nicht. Ihr müsst uns ja eh noch bestrafen. Ja. Bitte macht nicht Toy Story.
Nein, auf keinen Fall. Ja, genau. Oh Mann, ja, das. Ich glaube, mit unserem Lieblingsfilm lassen wir es jetzt mal gut sein. Ja, sehr. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich dich mit Otto habe überraschen können.
Sehr.
Und dann kommen wir jetzt zum Quiz. Ich habe auch überlegt, wie kann ich das Quiz wieder einleiten. Ich habe eine neue, weil ich habe nämlich passend zum Animation habe ich hier einen kleinen Papagei. Da muss ich jetzt den Schalter ummachen. Ja. Achtung. Und jetzt sage ich mal, jetzt kommt das Quiz.
Jetzt kommt das Quiz.
Haha. Max und Henny!
Max und Henny!
Machen jetzt das Quiz!
Ey, mich kriegst du einfach mit Tieren, die dumm reden, kriegst du mich einfach immer.
Ja.
Das funktioniert einfach für mich immer.
Ist dir eigentlich auch gefallen, dass unser Hund heute wenig gebellt hat, Mathilda?
Stimmt, heute hat er wenig gebellt.
Im Wohnzimmerbereich liegt meine Dogge Mathilda, die gerne unsere Sendung begleitet irgendwie.
Durch Bellen.
Durch Bellen, aber heute sehr friedlich ist.
Ich habe sie neu synchronisiert, sie ist jetzt leiser.
Sehr gut, genau. Also, du kannst gerne anfangen, das letzte Mal war unentschieden, wobei es ein geschenktes Unentschieden war, das weißt du schon, ne?
Ja, ja, klar.
Also es war schon sehr groß.
Wie kann man so ein schlechter Verlierer im Alter sein, wirklich? Ja. Man hat doch alles erreicht. In welcher bekannten Zeichentrickserie hatte Scrat zum Kinostart von Ice Age 2 einen Gastauftritt in 3D?
Zeichentrickfilmserie?
Ja, eine Zeichentrickserie.
Boah. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt Zeichentrickfilme. Ich kenne Filme, würde ich jetzt wahrscheinlich.
Naja, du kennst doch Serien, du weißt doch, was es so gibt. Ist eine Serie vom Sender Fox, wird dir wahrscheinlich auch nichts helfen.
Nee.
Ist auch von 20th Century Fox gemacht, die Serie.
Okay. Drachenzähmen leicht gemacht.
Ist doch nicht gezeichnet.
Ach, leck mich doch am Arsch.
Es ist Family Guy. Was okay. Dann
leider wäre ich nie falsch drauf gekommen, wäre ich auch nie drauf, hätte ich 100 Stunden gebraucht. Oh, pass mal auf,
ist
kleiner
Guy
Scheiße, gewesen. Jetzt bist du dran.
Es gibt auch eine Simpsons-Folge, wo Scrat dabei war, aber da ist er gezeichnet. Aber hier war er in 3D dabei.
Ja, so. Habe ich ja gesagt.
Ja, hast du es
gesagt. Also, der deutsche Synchronsprecher von Eddie, dem Opossum, leiht auch einer bekannten Star-Wars-Figur seine Stimme. Welcher?
Na, Star-Wars-Figur seine Stimme.
Ja. Der auch das Opossum gesprochen hat. Das muss man erstmal, den Bogen muss man natürlich erstmal hinkriegen, ne?
Das muss ich erstmal überlegen. Es gibt ja zwei Opossums.
Ja, Eddie.
Watto? Aus Episode 1?
Nein, es ist Kylo Ren.
Was? Der hat Kylo Ren synchronisiert?
Ja. Das muss ich kurz Zusatzinfo, sagen. Julian Hagi spricht Adam Driver auf Deutsch tatsächlich bisher nur in Star Wars und im Film Patterson.
Okay, ja, das hätte ich
Wer ist denn Adam Driver?
Adam Driver ist der Schauspieler, der Kylo Ren spielt.
Ja, ist doch also für alle Leute.
Black Clansman gesehen?
Wenn ihr jetzt schon kleine Knoten im Gehirn habt, macht euch keine Gedanken.
Hier der Trennungsfilm auf dem Streaming-Anbieter letztes Jahr, der ganz groß war. Hast du auch nicht gesehen. So ein sehr eigensinnig aussehender, eigentlich sehr schöner Mann mit etwas schwarzen, längeren Haaren. Sehr kantiges Gesicht.
Ich gucke so traurige Filme nicht. Gut. Ich gucke nur Ice Age Filme.
Du guckst Ice Age.
Okay.
Okay, gut. So. Gut, kennst du nicht, Adam Driver. Hast ja nur, hast ja in den letzten 10 Jahren aufgepasst im Kino. So gut.
Oh, der ist so überheblich, der Kleine.
Ja, sorry, einen Filmpodcast machen und Adam Driver nicht kennen, das ist ja wohl.
Ja, okay. Ich könnte jetzt viele.
Ich weiß, ja. Ich möchte jetzt an das Gespräch nicht fortführen.
Bitte.
Von jemandem, der,
Mach jetzt einfach, stell mir die nächste Frage und mach jetzt bitte.
Ach, ich bin dran.
Junge, ja.
Ach Gott.
Lass die Colaflasche zu und jetzt mach mal.
Ja, ich mach die Colaflasche zu. Welche amerikanische Fernsehlegende spricht den flotten Tony, den Strohhalmverkäufer, im englischen Original?
Fernsehlegende?
Ja.
Jetzt ist wieder los. Amerikanische Fernsehlegende.
Aber den kennst du.
Den kenne ich. Aber es kann, ist ja auch, spielt er auch in Kinofilmen auch mit vielleicht?
Selten. Aber okay. Es hat.
Eine Fernsehlegende. Er ist ein Talkmaster.
In dem Sinne, ja. Aber nicht mittags, sondern
Late Night. Wie heißt denn die? Oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Der jetzt neulich gestorben ist.
Ist jemand gestorben?
Ist nicht die eine Late Night Legende gestorben neulich? Der mit den Hosenträgern immer?
Larry King.
Also gut, der Fernseher. Ich sag Jay Leno.
Das stimmt leider.
Echt?
Das war ehrliche Freude.
Ah, ja.
Okay.
Geil, ja. 1-0.
1-0, warte, wegen Rat. Warte,
ganz gut. 1-0!
1-0!
So.
Oh Gott.
In Ice Age 5 wird Money von Thomas Nero Wolf gesprochen. Welchem großen Marvel-Helden leiht Wolf auch seine Stimme?
Brauche ich einen Tipp? Ich habe den Fünfer nicht im Ohr.
Keanu Reeves hätte die Rolle sehr gerne gespielt.
Das hatten wir schon mal, das Thema.
Ja, das, also mehr Hilfe geht ja gar nicht. Du musst jetzt ja nur ein bisschen dich erinnern können. Du musst ja nicht mal denken können.
Es war nicht Deadpool. Es war auch nicht. Es war auch nicht Captain America. So
nicht. Ja, 2 Stunden später. Es war auch nicht Batman. Es war auch nicht Superman. Es war auch nicht Fixen
Foxy. Es war auch kein Marvel.
Es war auch kein Wastel. Kennst du noch Wastel?
Was ist denn Wastel?
Wastel war so ein Comic-Held, so ein Dicker in so einem gelben Kostüm. Der war in den Fixin Foxy-Heften, da warst du noch nicht auf der Welt.
Hulk?
Nein, Wolverine. Oder Wolverine.
Ach, stimmt, das hat Wolverine schon mal das Thema. Wolverine? Ja, es ist einfach die gleiche Frage nochmal. Ich habe sie wieder falsch beantwortet. Ich habe einfach ein Gehirn wie ein Sieb. Super, komm, mach weiter. Dann machen wir das Quiz noch zu Ende. Weißt du bestimmt auch wieder. Die Ice Age-Reihe liegt auf Platz 3 der erfolgreichsten Animationsfilmreihen aller Zeiten. Welche Reihe liegt auf Platz 1?
Toy Story.
Nein. Ich hätte noch den Tipp gehabt, auf Platz 2 liegt Shrek mit 3,54 Milliarden Dollar Einspielergebnis.
Okay.
Auf Platz 1 liegen die Filme Ich einfach unverbesserlich mit 3,71 Milliarden.
Die übrigens auch vorhin, als wir darüber geredet haben, was so Favorites sind, auch zu meinen absoluten Favorites gehören. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass sie so erfolgreich sind. Aber das gönne ich ihnen.
Ja, und Ice Age liegt mit 3,2 Milliarden auf Platz 3. Ja. Und Toy Story nur mit 3,05 Milliarden.
Ach, was ist denn da los?
Auf Platz 4.
Was war denn da los?
3,04 ist ja nichts.
Ein Witz, nichts.
Das ist ein Witz.
Das ist ein Witz,
das
wirklich.
Das ist ein Witz.
Jetzt bin ich auch kein Fan mehr. So. Okay, pass auf.
Ja.
Du hast die faire Chance wirklich. Also wenn du jetzt, kannst du wirklich den Punkt holen. Pass auf. Die Frage lautet, ich, Henny, habe auch mal ein Tier in einem Animationsfilm gesprochen. Was für eins?
Du warst in einem Animationsfilm?
Ja.
Du hast einen Papagei vorhin gesprochen. Da war ich live dabei. Aber was hast du noch gesprochen? Warte mal, hast du mal einen Tipp? Ach, du warst bei Lizzie und der Kaiser. Da warst du.
Ja, aber da habe ich ja kein
Ach, da warst du der Wind oder sowas oder
eine Höhle. Der Wind, der Teufel, da war ich das Echo vom Teufel.
Ach, da warst du, ja, der Echo vom Teufel ist doch wie der Wind.
Ja. Das Echo vom Teufel ist doch wie der Wind. Das ist so ein philosophischer Satz mehr.
Ah, du hast mal, in dem Kurzfilm warst du mal, da habt ihr doch, Hesse James, war das nicht mit Ameisen, mit Käfern?
Das war eine Kakerlake, aber das
hat... Das habt ihr nicht gemeint.
Die hatte es nicht gemeint, weil es ein Kurzfilm ist. Es geht um einen Kinofilm. Aber sag doch einfach, ich weiß es nicht, Papa.
Ich weiß es nicht,
leid.
Papa.
Ja, es war im Film Das kleine Arschloch und der alte Sack. Sterben ist scheiße. In dem Film haben der Gerd und ich zwei hessische Flugenten gesprochen. Ach. Badesalz. Ja.
Okay.
Und Helge Schneider hat den alten Sack gesprochen und damit ist das Quiz entschieden. Und der Sieger heißt Henny.
Der Sieger heißt Henny.
Da, 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 da.
Das ist einfach nur gemein.
So, meine lieben Freunde, das war mir ein
von
Fest.
Einem Papagei und von einem Papa und meinem Papagei wurde ich heute verhöhnt.
Ja.
Hier bei dir, der Papagei, unsere Lieblingsfilme und ich. Das war toll.
Ja, das war toll. Max, ich bedanke mich. Es war eine schöne Folge.
Gut, dann, Leute, ja, vielleicht guckt ihr so ein bisschen Beverly Hills Cop 3 gerade. Der läuft ja noch ein bisschen bei Kabel 1. Ansonsten am Pfingstsonntag.
Ihr könnt mir aber auch einfach Glückwunsch-Mails schreiben.
Ihr könnt auch einfach Handy Glückwunsch-Mails at arschloch@kabel1.de können wir schreiben. und
was ist er für ein guter Verlierer, der kleine Scheißer? So.
Na, von wem hab ich das denn,
weiß
Alter?
Weiß ich auch nicht.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was das eigentlich
so,
soll.
Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wir beide sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Reden dann, Max.
Wir gucken und reden dann gemeinsam über Sister Act 2. Diesen Pfingstsonntag läuft Sister Act 1. Mit der wunderbaren Whoopi Goldberg. Und das wird das Thema nächste Woche. Da freuen wir uns drauf.
Jawohl.
Wir wünschen euch jetzt mal schöne Pfingsten.
Genau.
Der Papa und ich und auch der Papagei, der wünscht euch auch schöne Pfingsten.
Okay, das ist kein Problem.
Sag doch nochmal schöne Pfingsten, lieber Papagei.
Schöne Pfingsten, Leute.
Das ist doch mich.
Das ist einfach nur Quatsch.
In diesem
Sinne.
Macht's
gut, Leute. Bis bald wieder. Bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion Edir Ben-Mamer, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sounds Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mamer und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO-Exclusive von Kaleidosphere.